HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Wilma Aden-Grossmann, Kinderversteherin. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Frau Aden-Grossmann, was fällt Ihnen spontan ein, wenn jemand von den 68ern spricht?
Von den 68ern, naja, für mich persönlich und für viele, die ich kenne, war natürlich die antiautoritäre Erziehungsbewegung das Entscheidende.
Haben Sie Enkelkinder?
Ja.
Mhm. Wie viele?
2.
Wundern Sie sich manchmal über den Erziehungsstil Ihrer Kinder oder finden Sie das alles gut?
Ich finde das absolut gut. Und zwar natürlich schon auch deswegen, weil mein Sohn selbst im Kinderladen war und die Erfahrung gemacht hat, wie wichtig das ist, wenn man mit Kindern spricht, wenn man sie ernst nimmt und wenn sie Ideen haben, dass man auf die eingeht. Also das kennt er aus seiner eigenen Kindheit und natürlich macht er das sehr ähnlich dem, wie seine Kinder groß geworden sind.
Ich frage deshalb so genau, weil Sie vom Fach sind, Wilma Aden-Grossmann. Sie waren Professorin für Sozialpädagogik an der Universität Kassel, haben viele Bücher publiziert, unter anderem über Kleinkindererziehung. Und Sie haben eine Biografie geschrieben über Monika Seifert, die Pionierin der antiautoritären Erziehung in Deutschland. Da kommen wir ausführlich noch drauf zu sprechen. Ich wollte nur mal so ein bisschen um Sie herum schon mal fragen, war für Sie immer klar, dass Sie Kinder haben möchten?
Eigentlich ja. Nun war das natürlich auch so in der damaligen Zeit, entweder man bekam Kinder und das kam mehr oder minder zufällig zustande. Und da ich selber auch mit einem Geschwister groß geworden bin, war es klar, dass man irgendwann auch mal Kinder kriegt.
Sie haben die Freie Kinderschule in Kronberg gegründet. Dort sind Sie hingezogen, als Ihre Kinder klein waren und wohnen jetzt wieder dort. Was war denn in Kronberg besser als in Frankfurt damals?
Die Wohnmöglichkeiten waren für uns besser. Wir haben davor in einem Mietshaus gewohnt und eine schöne Wohnung gehabt, eine sehr schöne Wohnung. Aber es war sehr schwierig, die Kinder einfach mal selber auf die Straße zu schicken. Das war viel zu gefährlich. Und wir wollten gerne, dass die Kinder auch im Freien aufwachsen und spielen können, draußen spielen können. Und das war in Frankfurt nicht möglich. Und wir haben leider vergeblich in Frankfurt nach einer Wohnung gesucht, die uns das hätte ermöglichen können.
Dann sind Sie nach Kronberg gegangen und haben gesagt, so, und jetzt gründen wir hier eine Schule. Nun kann ich mir ja vorstellen, dass Sie da eine gute Idee hatten, Ihr Mann auch dabei war. Aber wo haben Sie denn dann Mitstreiter gefunden?
Das ergab sich eigentlich ganz, ganz schnell. Wir lernten Peter Gwerster kennen, der dann wiederum sagte, ja, dann müssen wir mal gucken. Und dann waren 2, 3 andere dabei. Und dann sprach sich das rum. Aber es waren gar nicht viele im Anfang. Das waren ja 6, 8 Personen, die Kinder hatten und danach suchten. Das ging nur sehr mühsam und langsam voran. Und die große Schwierigkeit waren natürlich auch in Kronberg die Räume. Und wir haben also in unserem Reihenhaus im Keller angefangen, mit den Kindern die ersten Einrichtungen zu machen, mit den Kindern bei uns im Haus. Und dann haben wir noch was anderes gefunden. Die Stadt war auch etwas hilfreich. Wir fanden dann ein Haus, das demnächst abgerissen werden sollte. Und da konnten wir als erstes rein. Aber interessant war, dass wir in Kronberg wenig Personen fanden, deren Kinder dort angemeldet wurden. Ganz anders war das in Schwalbach. Die meisten Eltern und Kinder mit den Kindern kamen aus Schwalbach. Und dann hat sich das nach einem halben Jahr oder Jahr ergeben, da die meisten sowieso aus Schwalbach kamen, dass dann der Kinderladen nach Schwalbach gewandert ist.
Peter Gwerster, muss man noch dazu sagen, war ein Journalist oder ist immer noch ein Journalist.
Ja,
und der wohnte damals, glaube ich, auch in Kronberg.
Nein, in Kronberg wohnte er nicht. Er wohnte schon in Schwalbach.
Also
aber das ist auch einer der Schwalbacher, die dann auch aktiv wurden. Mhm. Und heute ist dieser Kinderladen in Frankfurt.
Ihre Kinder sind 1959 und 1964 geboren.
Mhm.
Wie sah denn eigentlich zu dieser Zeit die Betreuungssituation aus?
Ich möchte differenzieren zwischen der Möglichkeit, die unsere Tochter hatte, und dann der jüngere Sohn, der dann in den Kinderladen ging. Wir haben dann die ersten Erfahrungen gemacht mit Kindergärten, in dem unsere Tochter als erstes in einen Kindergarten gegangen ist. Und das war keine gute Einrichtung nach unserem heutigen Verständnis. Zum Beispiel weiß ich noch, dass meine Tochter irgendwas im Kindergarten gemacht hat, was der Erzieherin nicht gefiel, und sie sollte dann in der Ecke stehen. Also das sind zum Beispiel Dinge, die gab es da sehr häufig. Kinder, die nicht artig waren, die nicht gespurt haben, die mussten dann halt mal eine Viertelstunde in der Ecke stehen. Und das fand ich nicht gut. Und auch die Argumente, die da vorgetragen wurden, waren auch nicht gut, dass wir sie da wieder rausgenommen haben. Und dann haben wir noch einen anderen gefunden, der etwas besser war. Aber es war im Grunde genommen keine gute Sache. Dazu kam, dass es sehr wenige Kindergartenplätze gab, ungefähr nur für ein Drittel aller Kinder. Ich hatte das Glück, dass ich überhaupt einen angeboten bekommen habe. Und diese wenigen Kindergärten führten natürlich dazu, dass viele Mütter gar nicht berufstätig sein konnten.
Und sie sollten auch nicht berufstätig sein, das war politisch so gewollt.
Das war eine politische Vorgabe gewissermaßen, weil man damals der Auffassung war, ein Kind gehört zu seiner Mutter und die Berufstätigkeit sollte eigentlich nur ausgeübt werden von denjenigen, die keine andere Möglichkeit hatten, also Alleinerziehende. Mütter beispielsweise.
Nun war Ihr Mann Heinz Grossmann Journalist beim HR. Sie haben zuerst als Lehrerin gearbeitet. Beide haben gearbeitet, aber das hat Ihnen ja noch nicht mal gereicht, als Lehrerin zu arbeiten. Sie haben ja dann weitergemacht.
Naja, gut, man hat dann Lust, irgendwas Neues zu machen. Und natürlich fand ich den Unterricht mit den Kindern sehr, sehr schön. Also die waren prima, die Kinder. Aber ich hatte so das Gefühl, jetzt habe ich so viel gelernt, jetzt möchte ich noch mal was anderes machen und was anderes lernen. Und dann habe ich mich beworben an der Universität und habe die Stelle bekommen als Mitarbeiterin bei Professor Simonsson, der Mann von Trude Simonsson, dem ich sehr, sehr viel verdanke, dass er ein wunderbarer Pädagoge war.
Über den Sie auch eine Biografie geschrieben haben.
Das habe ich dann auch getan, aber erst sehr viel später, da war er schon lange, lange tot, da habe ich gemerkt, dass niemand anders sich die Mühe gemacht hat oder gewollt hat, mit ihm über ihn zu schreiben. Und das hat mir so viel Freude gemacht, da wieder noch seine alten Texte zu lesen und in seine Art und Weise mit Menschen umzugehen, zu vertiefen. Und dann habe ich, als es Buch zu Ende war, die letzten Seiten oder die letzten Texte geschrieben waren, habe ich gedacht, oh, wie schade, jetzt ist es zu Ende.
Wie haben Sie denn nach der Kindergartenzeit Ihres Sohnes, Ihrer Tochter die Betreuung zu Hause geregelt?
Die Frage ist gut, denn es gab ja keine Möglichkeit, dass ein Kind, das in die Grundschule geht, noch eine Betreuung irgendwie bekommt. Da gab es ja gar nichts. Die ersten Schuljahre waren ja kurze Zeit, immer nur in der Woche.
Bis 12?
Na, wenn es gut ging. Wenn es gut ging. Dann hatten wir das große Glück, dass mein Sohn einen sehr, sehr netten Freund hatte, der gegenüber wohnte. Und dessen Mutter war nicht berufstätig. Denn das muss ich natürlich auch sagen, die ganze Umgebung, alle Frauen, die bei uns in der Umgebung wohnten, waren alle nicht berufstätig.
Wie praktisch für Sie.
Ja, das war für mich außerordentlich praktisch. Und es gibt auch heute noch sehr gute freundschaftliche Beziehungen zwischen den beiden Söhnen.
Und Ihre Tochter?
Die konnte schon ziemlich auf sich selber aufpassen. Das ging schon recht gut. Und in der ersten Zeit war es natürlich schon schwierig in Frankfurt, nicht? In der kurzen Zeit. Aber da war das, natürlich eine Haushaltshilfe, nicht? Das ging gar nicht anders. Man musste irgendjemanden einstellen, der dann mittags da ist und für das Kind was kochte und dann musste man das so regeln.
Sie wurden 1974 promoviert in Erziehungswissenschaften. Da waren Ihre Kinder 15 und 10. Haben Sie sich eigentlich mit Ihrem Mann die Erziehungs- und Hausarbeit geteilt, Frau Aden-Grossmann? Antworten Sie jetzt bitte ehrlich.
Doch, ich kann gerne ehrlich antworten. Es hat immer wieder Tage gegeben, in denen mein Mann auch für die Kinder gekocht hat. Aber es war so, dass ich besser meinen Tag einteilen konnte als mein Mann. Und vor allem, wenn er auch viel auswärts war, dann ging das ja gar nicht. Also die Idee der Teilung war schon da, aber sie funktionierte und konnte auch nicht so gut funktionieren, weil die Berufstätigkeiten von meinem Mann und meine sehr unterschiedlich waren.
Sie haben schon Berthold Simonson erwähnt, Sie haben eine Biografie bei ihm geschrieben. Viele Jahre waren Sie Dozentin an der Hochschule in Frankfurt bei ihm. Was war er für ein Chef?
Toll, ein super Chef. Es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die mir immer wieder in Erinnerung kommen. Also zum Beispiel, Berthold Simonson, war völlig klar, dass er mich gesiezt hat. Und ich habe ihn gesiezt. Und er hat genau sich hingesetzt mit mir am Anfang eines Semesters und hat mir gesagt, was er von mir erwartet, was er möchte, was ich tun sollte. Und hat dann auch festgelegt, wie viel Zeit ich für meine eigene Arbeit hatte. Und da hatte ich reichlich Zeit. Also das war ganz genau geklärt, sodass ich also auch wirklich viel für Forschungszeit für meine eigene Dissertation hatte. Und das hat er sehr gefördert. Und was aber das Besondere war, er war ja Jude, war im Dritten Reich in KZs gewesen, mehreren. Und er war gesundheitlich nicht sehr gut fit. Das waren einfach Folgen der KZ-Haft. Und es war dann eigentlich so, dass er auch wollte, was ja auch vernünftig war, dass ich seine Veranstaltung mitbesuche und dabei bin. Und dann auch in der Lage bin, ihn zu vertreten, wenn er aus Krankheitsgründen eine Veranstaltung nicht wahrnehmen konnte. Und das habe ich dann auch immer regelmäßig getan und habe davon sehr viel profitiert, denn ich musste ja auch immer sein Pensum ein bisschen mitlernen. Und das war eine großartige Sache. Und direkt nach der Promotion, da bot er mir das Du an. Jetzt war ich ja nicht mehr abhängig und jetzt konnte er ganz souverän und freundlich sagen, wir können uns duzen. Und das geschah natürlich.
Haben Sie dann auch
gemacht? Aber ja.
Als Wilma Aden sind Sie 1936 in Berlin geboren, sind dort zur Schule gegangen, haben die ersten Semester auch dort studiert. Dann lernten Sie Heinz Grossmann kennen und lieben. Er bekam einen Job in Frankfurt und Sie zogen mit ihm dorthin, das war 1959. Und da an der Uni in Frankfurt lernten Sie Monika Seifert kennen. Damals noch Mitscherlich, das war die älteste Tochter des Psychoanalytikers Alexander Mitscherlich. Sie wurden Freundin, waren auch beruflich miteinander verbunden. Wie, darüber sprechen wir gleich nach einer Musik, die Sie uns mitgebracht haben, nämlich von Paul Hindemith. Wir bauen eine Stadt, Spiel für Kinder. Der Text ist von Robert Seitz und Käthe Rudow in einer Version des HR Kinderchors unter der Leitung von Heinz Teuchert aus dem Jahr 1955. Das Lied heißt »Was macht ihr selber in der Stadt?« Was verbinden Sie damit, Wilma Aden Grossmann?
Dieses Lied habe ich eigentlich immer sehr gemocht. Das habe ich kennengelernt, habe ich eine Schallplatte geschenkt bekommen, habe es sehr geliebt und habe es auch in der Schule den Kindern vorgeführt. Also wenn es so war, mal ein bisschen Musik zu hören, dann haben wir das Lied genommen. Und das war wirklich auch für die Kinder schön. Wobei natürlich es interessant ist, dass dieser Text und auch das Lied selber von 1930 ist. Also ein altes Lied eigentlich ist. Und damals war ja Paul Hindemith noch in Frankfurt an der Hochschule. Ich weiß nicht, ob er an der Hochschule war. Jedenfalls lebte er in Frankfurt. Und erst 3-4 Jahre später, als die Nazis kamen, musste er emigrieren. Denn seine Musik wurde nicht gewollt. Sie war verboten.
Dafür mögen wir seine Musik und hören sie jetzt gerne an.
Auch etwas Butter, Schweizer Käse und ein Glas Joghurt.
Hier ist auch harter Käse.
Da sind ja Mahlen drin.
Das ist ja gar nicht wahr.
Dann essen wir heute Mittag lieber Hammelfleisch.
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute am Tisch mit Wilma Aden-Grossmann, Autoritätskritikerin. Gastgeberin ist Andrea Sieger. Frau Aden-Grossmann, was war Monika Mitscherlich-Seifert, später Seifert, für eine Freundin? Beschreiben Sie uns doch mal die älteste Tochter Alexander Mitscherlichs. Was war sie für ein Mensch?
Monika war ein ganz besonderer Mensch. Sie war sehr begabt, sie war tüchtig, sie war kreativ. Das war sie alles. Aber das, was jedem zunächst einmal ins Auge fiel, wenn man sie kennenlernte, das war ihre Behinderung. Sie hatte ja als Kind Kinderlähmung, und zwar bereits als knapp 6-Jährige, die auch so heftig ausgefallen ist, dass sie nicht zur Schule gehen konnte. Diese Krankheit hat sie sehr, sehr behindert. Sie war viel in Krankenhäusern, sie war immer wieder krank und vor allem, sie konnte auch sich nicht sehr viel bewegen damals, also überhaupt nicht. Das heißt also, sie konnte Sport eigentlich nicht treiben. Das Einzige war Schwimmen. Sie ist Zeit ihres Lebens sehr gerne geschwommen, aber alle anderen Sportarten waren ihr verwehrt. Sie hatte einen dicken Buckel und jeder, der sie zunächst einmal zur Kenntnis nahm, war erschrocken über den dicken Buckel und über die Beine, die also auch unterschiedlich lang waren. Also es war schon eine sehr, sehr schwere Behinderung. Und sie hatte die Fähigkeit, darüber so hinwegzugehen und ganz engagiert und freundlich mit allen Leuten umzugehen, sodass, wenn man dann erst einmal den Schock überwunden hat von dieser Krankheit, dann hatte man einen guten Kontakt mit ihr und viele Gespräche. Das war also ganz wunderbar. Und später hat man dann eigentlich ganz vergessen, dass sie behindert war.
Denn wie haben Sie sich kennengelernt?
Ich glaube, über ein SDS, über den Sozialistischen Deutschen Studentenbund haben wir uns kennengelernt. Da war mein Mann recht aktiv, ich natürlich durch Kinder und so. Und ich war nicht so aktiv, aber ich war auch dabei. Und da habe ich auch Monika kennengelernt. Und was auch eine Besonderheit von Monika war, sie war sehr hilfsbereit. Ich habe damals dann mein Examen gemacht für den Schuldienst und musste die Arbeit dann zu einem bestimmten Termin abliefern und hatte furchtbare Sorge, dass ich den Termin nicht schaffe. Und dann kam sie und hat also nicht nur mir Hinweise gegeben für Literatur, da kann man vielleicht noch drüber was sagen, sondern sie hat auch den Text aufgeschrieben und hat Korrektur gelesen. Und ich hatte damals noch keinen Führerschein, sie hatte ihn bereits. Und dann abends, nachts um 1 Uhr oder 12, kurz davor, sind wir dann noch zur Bahn gefahren und haben den Brief abgegeben. Da ist sie immer mit gewesen und hat sich sehr, sehr engagiert. Es war für mich sehr hilfreich, wie sie sich da verhielt.
Die Mutter von Monika Mitscherlich war Ärztin und die und Eltern haben sich getrennt früh.
Ja.
Die Mutter
war Ärztin.
Die Kinder alleine großgezogen?
Ja, der Vater war damals noch nicht Psychoanalytiker. Der hatte ein Geschäft, hatte er damals genau. In Berlin. Aber das hat er dann sehr schnell wieder aufgegeben und hat dann aufgrund der Anregung seiner Frau Medizin studiert. Und die waren aber schon sehr getrennt. Also sie hatten noch ein zweites Kind. Als das geboren wurde, waren Mitscherlichs schon getrennt.
Monika Seifert, sie war ans Bett gefesselt, hat nur wenige Monate eine Schule besucht. Gleichwohl hatte sie ein hohes Bildungsniveau. Sie ist außerhalb der Schule sozusagen, hat sie sich gebildet oder wurde gebildet, hat Unterricht bekommen. Sie beschreiben, dass sie zur Vordenkerin wurde, weil sie erstens eine besondere Position innerhalb der Familie hatte, wegen ihrer Krankheit, und zweitens eben ein hohes Bildungsniveau hatte.
Ja, sie hatte ein sehr hohes Bildungsniveau, weil ihre Mutter schon so außerordentlich gebildet war. Und es gab also sehr, sehr viele Bücher im Haushalt der Mutter. Die hatte zum Beispiel schon im Dritten Reich verschiedene psychologische Texte, psychoanalytische Texte hatte sie damals schon. Und das hat Monika natürlich auch geprägt. Aber sie bekam auch Privatunterricht. Und dann hat sie auch sehr gekämpft, um ein Studium überhaupt machen zu können. Sie hatte ja keine Studienberechtigung. Und da gab es eben
in Wilhelmshaven. Ich glaube, das war die einzige Möglichkeit damals, auf dem zweiten Bildungsweg sein Abitur nachzuholen.
Genau. Das hat sie ausfindig gemacht und ist dann dorthin und hat dort das im zweiten Bildungsweg ihre Möglichkeit gefunden zu studieren.
Und da saß sie auch im Anti-Atom-Ausschuss. Der hat nämlich für ihr Leben, nicht für ihr Leben, Wilma Erden-Grossmann, sondern für das Leben von Monika Mitscherlich außerordentliche Bedeutung. Denn da gab es eine Tagung aller regionalen Anti-Atom-Ausschüsse und da kam Jürgen Seifert nach Frankfurt. Der war zusammen mit Ulrike Meinhof die Fraktion Münsterland im Anti-Atom-Ausschuss. Und dann lernte der Jurist Jürgen Seifert Monika Mitscherlich kennen. Und anscheinend haben sie sich ineinander verliebt.
Sehr schnell, ja.
Sehr schnell. Und dann haben sie geheiratet, 1970. Und da schreiben sie, der Gutaussehende und die Bucklige.
Ja.
Das finde ich ja relativ hart. Konnten diese Eheschließung viele Leute nicht nachvollziehen?
Den Eindruck musste man haben, ja. Den Eindruck musste man haben. Diejenigen, die Monika schon länger kannten, für die war das vielleicht nicht ganz so erstaunlich. Aber für die anderen war das schon sehr erstaunlich. Darüber wurde getratscht. Das kann man sich doch aber einfach sehr gut vorstellen, dass das nicht einfach so, na ja gut, da hat er nur eine, die ist blond und eine, die ist das. Aber so eine harte Behinderung, das war schon sehr merkwürdig oder für nicht alle nachvollziehbar. Aber wer die beiden eine Weile gesehen hat, der wusste, das geht gut. Ging auch lange Jahre gut.
Monika Mitscherlich verheiratete Seifert, gründete die erste repressionsfreie Kinderschule in Frankfurt. Das war noch vor der studentischen Kinderladenbewegung in Berlin. Haben Sie da auch mitgemacht, Wilma Aden-Grossmann?
Ja, selbstverständlich.
Selbstverständlich.
Ja, natürlich. Wir kannten Monika. Wir hatten Erfahrungen mit den Kindergärten, mit unserer Tochter, mit denen wir ja nicht glücklich waren und wollten natürlich auch gerne, dass unser Sohn eine andere Einrichtung besucht. Zudem war es ja so, Monika und ich, wir waren zur gleichen Zeit schwanger. Und unser Sohn wurde 3 Monate eher geboren als die Anna. Und insofern hatten wir ja schon die ganze Zeit engen Kontakt miteinander. Und dann ist ja Monika mit der noch relativ kleinen Anna nach Großbritannien gegangen, hat dort auch noch mal eine Ausbildung gemacht. Und dann kam sie wieder mit der Idee, einen Kinderladen zu gründen. Das war dann neu und da hat sie sich dann sehr engagiert.
Dieses Repressionsfrei verwandelte sich später in antiautoritär. Zugrunde lag die Theorie der Selbstregulierung der Bedürfnisse der Kinder nach Wilhelm Reich, einem Schüler Sigmund Freuds. Und Alexander S. Neel mit seinem Konzept Summerhill bildete den anderen Eckpfeiler. Kurz gesagt, die Theorie, Kinder wissen selbst, was sie brauchen. Also ich mache mal ein Beispiel, es ist kalt, das Kind trägt ein kurzes T-Shirt und läuft ohne Socken. Es muss selbst realisieren, was es braucht. Also ist dem Kind kalt, muss es sich was anziehen, friert es nicht, kann es das lassen. Ist das nicht schwer, da zuzugucken, Wilma Aden-Grossmann?
Ach Gott, so schwierig war das wirklich nicht. Monika hat dann einfach die fehlenden Kleidungsstücke in die Handtasche gesteckt. Und wenn das Kind dann draußen war und sagte, ach, jetzt ist mir aber doch kalt, dann hatte Mutter Gott sei Dank was anzuziehen dabei. Also das funktionierte dann einfach. Das war nicht so schwierig. Das lernt das Kind ja dann auch sehr schnell.
Es war schon so, dass die Kinder gleichwertig waren. Also die Kinder waren mit ihren Bedürfnissen im Zentrum des Geschehens. Kann man das so sagen?
Das war das Entscheidende überhaupt. Wenn wir noch zurückdenken an die Art und Weise, wie Eltern mit ihren Kindern in den Anfang der 60er Jahre umgehen, dann war es ja so, ein Kind redet nicht, wenn die Eltern redet, ein Kind muss das tun, was es gesagt kriegt und so weiter. Das war ja alles diese Regularien.
Naja, Ohrfeigen und Klapse selbstverständlich in der Erziehung inbegriffen.
Ja, auch in den Schulen beispielsweise. Ja. Und das war dann der Gegenpol. Das heißt also, es wird nicht geschlagen, es wird nicht verzichtet auf das, was ein Kind sagt. Man muss zuhören, was Kinder sagen. Das war ja neu. Das war eine völlig neue Idee von Erziehung, die damals da war. Und das hat sich ja zum Glück, würde ich sagen, bis heute erhalten und spielt heute eine wichtige Rolle in der Beziehung von Eltern und Kindern. Also es ist nicht so, du tust, was gesagt wird, sondern warum wird etwas gesagt, was ist wichtig. Und das sind ganz andere Gegebenheiten heute. Aber damals war das nicht so. Damals wurde geschlagen. Also selbst in der Schule, in der ich war, eine durchaus positive Erfahrung, die ich gemacht habe, eine schöne Schule. Aber da gab es natürlich auch Lehrer, die durchaus mal zugeschlagen haben. Quasi parallel zu der Entwicklung zum Kinderladen kam auch in den Schulen schon die Idee, dass Lehrer nicht schlagen dürfen. Das war damals auch schon mal was Neues. Und in der Kinderschule natürlich auch, nicht?
Aber diese antiautoritäre Erziehung ist ja schon anstrengend. Also Eltern geben überall ihren Senf dazu. Das ist ja selbstverwaltet oft. Ja. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, da mussten Eltern dann auch kochen, den Kochdienst übernehmen, reihum. Und es war schon anstrengend, wenn man noch einen Job hatte. Wenn man keinen hat, ist es natürlich leichter zu managen. Also es war etwas völlig Neues.
Es war neu. Es war ja auch so, dass die Finanzierung der Kinderläden sehr schwierig war. In der allerersten Zeit haben die Gemeinden gar keine Zuschüsse gegeben. Dann zögerlich kamen die ersten Zuschüsse, das dauerte aber auch eine Weile.
Das war auch alles so suspekt.
Ja, natürlich, natürlich. Und es war nicht üblich. Also hier in Frankfurt war es schon so, dass relativ bald eine Finanzierung gefördert wurde. Aber es war sehr unzulänglich. Die Finanzierung war sehr unzulänglich. Und die Unzulänglichkeit hat sich auch gespiegelt in der Ausstattung der Einrichtungen. Die Gelder, die eigentlich vorhanden sein müssten für die Betreuung von Kindern, die gab es damals noch nicht. Das heißt also, es wurde gestoppelt. Da kam von irgendjemand noch ein bisschen was zum Spielen. Da kam ein bisschen an Mobiliar. Aber es war nicht so, dass man das Geld gehabt hätte. Jetzt machen wir eine Einrichtung und jetzt machen wir erstmal die Einrichtung und kaufen die Möbel und die Stühle und dergleichen. Das gab's ja nicht. Wir hatten ja dafür kein Geld.
Mhm. Es war sozusagen die Pilotserie.
Ja, das kann man so sagen.
Und die Bedürfnisse des Kindes im Mittelpunkt. Das Kind sagt selber, was es braucht, beziehungsweise was es nicht braucht. Da müssten ja die heutigen Helikoptereltern Ihnen ein Gräuel sein, Frau Aden-Grossmann.
Das ist schwierig, das zu vergleichen, weil eben damals eine andere Perspektive war. Man hatte die Perspektive, man wollte anders mit den Kindern umgehen, als man selber das erfahren hatte in der Kindheit und als die anderen Eltern das taten. So, das war die eine Seite. Die Helikoptereltern heute, das ist nochmal eine ganz andere Perspektive, die die heutigen Eltern einnehmen. Das kann man nicht so direkt in gleichsetzen. Das wüsste ich nicht, wie ich das beschreiben sollte. Denn die haben andere Vorstellungen eigentlich, dass man darüber auch unbedingt diskutieren muss, dass man darüber sprechen muss. Das ist sehr, sehr wichtig. Denn natürlich, die Handys, die die Kinder heute haben, nicht? Das heißt also, die Eltern können jederzeit feststellen, wo ist mein Kind?
Nicht nur das, die Tage sind getaktet, die Kinder werden zum Kindergarten gefahren, zur Grundschule gefahren, werden abgeholt, werden in die verschiedenen Sportvereine, Sprachkurse und so weiter geschoben.
Ja.
Und haben überhaupt keine Freizeit dazwischen, um mal draußen zu spielen.
Ja, genau.
Das was sie damals nach Kronberg verschlagen hat.
Ja.
Da besteht heute keinerlei Bedarf bei bestimmten Eltern, weil das alles verwaltet wird.
Ja, das ist eben sehr unterschiedlich. Aber es gibt sehr viele Eltern, die glauben, sie müssten schon ihre Kinder in der frühen Kindheit so fördern und erziehen, dass sie schon gleich wissen, das wären ganz begabte Kinder, das wären ganz tüchtige Kinder, die werden mal ganz super Geschäfte machen oder andere Berufe haben. Das ist heute eine andere Perspektive, die eingenommen wird, über die man wirklich reden müsste, etwas genauer reden müsste. Wenn ich zum Beispiel Kronberg sehe, nicht? Es gab einen Schulweg, der war wunderbar. Der ging nur über Gärten und ein klein bisschen Weg, ein klein bisschen Straße, nicht sehr viel. Und die Kinder gingen auch gerne da entlang und wieder zurück. Diese Kinder, die heute in dieser selben Siedlung wohnen, die gehen dann bis zur Straße. Und dort warten sie, bis die anderen Kinder kommen. Dann gehen sie die ganze Straße entlang oder aber werden mit den Autos gebracht, sodass also an den Schulen auch gar kein Parkplatz mehr frei ist, weil 300.000 Eltern gleichzeitig kommen. Also das hat sich sehr, sehr verändert. Und ich denke, darüber muss man auch mal nachdenken und fragen, ist es nicht viel gesünder, wenn die Kinder freie Straßen haben, in denen sie gehen können, gibt es nicht überall. Aber da, wo es die gibt, sollte man sie doch nutzen.
Wir sprechen gleich noch weiter darüber, wie sich die Dinge entwickelt haben und wo sich unbedingt etwas ändern müsste, nach Ihrer Meinung. Aber erst hören wir eine weitere Musik, die Sie uns mitgebracht haben, nämlich die Auftaktmelodie zur Sesame Street. Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Warum haben Sie das ausgewählt?
Ja, also ich habe gesucht nach irgendeinem kleinen Lied oder ja Musik, die damals gerne gehört wurde. Und da fiel mir ein, damals 1969 wurde zum ersten Mal Sesame Street gesendet als kleine Sendung im Fernsehen. Und das haben die Kinder gerne gesehen und gesungen. Kam ursprünglich ja aus den USA, die Melodie und der Text. Aber das, was dann hier realisiert wurde und verwirklicht wurde, war also der deutsche Text, der ja auch im HR gesendet wurde. Und das haben die Kinder gerne gesehen. Da dachte ich, dann möchte ich mich doch mal daran erinnern.
Sehr gut, ja. Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute am Tisch mit Wilma Aden-Grossmann, Anti-Autoritäre. Gastgeberin ist Andrea Sieger. Wilma Aden-Grossmann, lassen Sie uns mal auf heute schauen. Rund 50 Jahre sind diese Umwälzungen in der vorschulischen Erziehung jetzt her. Was hat sich denn in der Erziehung, in der Gesellschaft dauerhaft verändert?
Also, wenn ich das so betrachte, was sich meines Erachtens geändert hat, dann ist es zum Beispiel eine Sache, dass heute akzeptiert wird, dass Kinder selbstbewusst werden, wenn sie erzogen werden, dass sie auch eine Selbstständigkeit erwerben sollen. Das war damals ja nicht so. Selbstständigkeit war nicht erwünscht, sondern Kinder sollten gehorchen. Also diese Einsicht der Eltern oder diese das, was sie als selbstverständlich heute ansehen, dass ihre Kinder selbstbewusst und selbstständig erzogen werden sollen, das wird heute sehr stark akzeptiert. Da gibt's auch keinen Zweifel mehr dran. Der zweite Punkt, der mir wichtig erscheint, ist, dass im Zusammenleben mit Kindern über gemeinsame Regeln gesprochen wird. Wie verhalten wir uns? Was ist uns wichtig? Das wird nicht von den Eltern mehr nur vorgegeben, du hast dich so und so zu verhalten, sondern darüber wird gesprochen, auch gestritten, sodass also da ein Austausch auch ist. Das ist für die Eltern bestimmt nicht immer einfach. Manchmal
mitunter müssen sie auch Fehler zugeben.
Das auch. Oder aber sie müssen sich auch mal durchsetzen bei ihren Kindern, um zu sagen, das und das ist wichtig und das muss sein. Also es geht nicht darum, einfach nur zu sagen, so wird's, sondern wir reden darüber. Das ist das Zweite, was sich ganz und gar geändert hat. Der dritte Punkt, der mir wichtig scheint, ist, dass Kinder Geschlechts Rollen lernen. Das heißt also, die Kinder lernen auch, es gibt Frauen, es gibt Männer, man muss sich so verhalten und so. Und früher war es ja eigentlich so, ein Kind weint, ein Mädchen weint nicht, ein Junge...
Ja, Mädchen weint, ein Junge weint
nicht. Ein Junge weint nicht, genau, genau, ich habe es umgedreht. Ja, also es werden so bestimmte Vorstellungen gehabt. Das Ende hat sich sehr stark geändert. Mädchen sind mutiger geworden, sportlicher, also all solche Dinge, die also damals nicht so wichtig genommen wurden, das hat sich sehr geändert. Dann natürlich denke ich, dass heute sehr, sehr viele Eltern auch eigene Initiativen machen. Das heißt, das, was damals vereinzelt war, also in Frankfurt gab es in den 1969, 70 gab es vielleicht 6, 8 Kinderläden, die von Eltern gegründet waren. Heute sind es weit über 200 in Frankfurt allein. Das heißt, es gibt viele Eltern, die sich selbstständig eine Einrichtung gründen oder eine bereits vorhandene Einrichtung aufsuchen. Also da gibt es viel Veränderung einfach in der Institution einfach auch.
Fühlen Sie sich als Pionierin?
Ach, das weiß ich nicht so. Das weiß ich nicht. So, mit Sicherheit war Monika eine Pionierin. Ich würde denken, ich bin ein bisschen auf ihren Fußstapfen getreten, indem ich also, nachdem sie das gegründet hat, diese Kinderladen, auch in Kronberg einen mit meinem Mann zusammen und mit anderen gegründet habe. Das würde ich schon denken, dass ich da auch gelernt habe und übernommen habe. Aber ich denke mal, eine Pionierin würde ich das so nicht nennen.
Wenn Sie sich jetzt an die 68er-Generation zurückerinnern, welche Eigenschaften wünschten Sie sich heute, die die Generation damals hatte?
Die damalige Generation, naja, gut, es war eine andere Situation. Man konnte ja nicht einfach nur sich anmelden in einen Kindergarten und dann bekam man den Platz. Das ist ja nicht so. Das ist heute zum Teil noch so. Und zwar gerade da, wo die Kinder noch sehr klein sind, da sind oft nicht genügend Einrichtungen vorhanden. Und da gibt es dann immer wieder solche Ideen, man muss mal selber was probieren. Das ist heute dann auch so. Ist auch heute so in den Kindertageseinrichtungen, in den selbstorganisierten. Da wird auch heute noch erwartet, dass die Eltern ein bisschen was mitmachen. Also renovieren beispielsweise, nicht? Das ist etwas, was dann sehr stark erwartet wird von
den Eltern. Das wird auch in den Grundschulen erwartet, weil
genau. Das
Land kein Geld hat, der Kreis als Schulträger.
Ja.
Also wenn das Klassenzimmer gestrichen werden muss, machen das die Eltern.
Sehr oft, ja.
Ja,
ganz klar. Aber das hat sich auch da erst entwickelt, dass Eltern zupacken und dann auch renovieren. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das schon in den 60er Jahren irgendwo gewesen sein soll. Also außerhalb der Einrichtungen, der Tageseinrichtungen.
Also sind die Eigenschaften, die sozusagen die Generation der 68er hatte, anpacken, selber machen, das hat sich weiterentwickelt?
Unbedingt, ja.
Würden Sie sagen?
Ja, ja. Mhm. Sind auch absolut notwendig, nicht? Sonst nicht machbar.
Wenn Sie heute auf die Pädagogik schauen, was brauchen wir denn dringend, Wilma Aden-Grossmann? Wo sehen Sie Bedarf?
Naja, wir haben also zum Beispiel einen Bedarf, wenn wir sagen, Kinder in der Schule, das reicht nicht aus, wenn da nur Lehrer und Lehrerinnen tätig sind, sondern es müssen auch zum Beispiel Sozialpädagogen und Sozialarbeiter in die Schulen hinein. Und dort dann zupacken und mit den Kindern arbeiten, die Schwierigkeiten haben. Da gibt es ja genügend Bedarf und das können die Lehrer gar nicht alles selber schaffen und brauchen da eine Ergänzung und eine Hilfe. Fachliche Hilfe, weil die Lehrer natürlich ausgebildet sind für den Unterricht und die Fächer. Und die Sozialpädagogen, die können dann vielleicht aufgrund ihrer Ausbildung mit Kindern arbeiten, die Schwierigkeiten haben.
Geht es überhaupt noch ohne Schulsozialarbeiter?
In Hessen scheint es so zu gehen. Nein, ich bin der Meinung, wir brauchen dringend in allen Schulen Schulsozialarbeiter. Das kann also schon anfangen in der Grundschule, das kann weitergehen. Denn die Kinder brauchen die Unterstützung für ihre Entwicklung Und das ist nur machbar, wenn zu den Lehrern dazu noch Schulsozialarbeiter kommen. Aber die Zahl ist zu klein.
Was macht es denn so schwierig, das zu finanzieren?
Tja, das ist eine gute Frage.
Also alle wissen, dass Kinder schwieriger geworden sind. Dass die Rolle, die Lehrer einnehmen, der können sie nicht gerecht werden, weil sie können nicht als Sozialarbeiter tätig sein, dann Wissen vermitteln und. Also jeder vernünftige Mensch würde sagen, ein Lehrer plus Sozialarbeiter, das ist gut an einer Schule. Die Erkenntnis ist ja schon da. Warum wird es nicht finanziert?
Das ist für mich schwer nachvollziehbar. Ich halte es für eine absolute Notwendigkeit. Und die ersten Versuche von Schulsozialarbeit habe ich wissenschaftlich begleitet. Oh, das war 1976, glaube ich. Da war die erste Schulsozialarbeitprojekt an der Ernst-Reuter-Schule in Frankfurt.
Eine und Projektschule, eine, muss man dazu sagen.
Auch noch eine Projektschule und das Projekt im Projekt. Waren wir sogar 10, 12 Personen, die da als Schulsozialarbeiter und Schulpsychologen auch tätig gewesen sind. Nicht nur Sozialpädagogen, sondern auch Psychologen. Ja, und dann lief der Mittel aus, die Förderungsmittel. Die waren zum Teil vom Land, zum Teil vom Land und vom Bund. Und dann lief das aus und dann wurden die alle entlassen. Und dann blieben von den 10 oder 12 Sozialpädagogen, blieben 2. Und ich hatte jetzt wieder den Kontakt mit den Sozialarbeitern dort, die wieder jedes Jahr um ihre Finanzierung bangen und immer wieder Anträge stellen müssen. Und das ist eine kleine Truppe. Und deswegen glaube ich, dass also hier in Hessen viel zu wenig daran gedacht wird, diese Personengruppe, nämlich die Sozialarbeiter, wirklich kontinuierlich und konstant zu fördern. Denn das ist doch eigentlich kein Ding, dass also die Sozialpädagogen keine Finanzierungsmöglichkeit haben, von der sie leben, also die wirklich so kontinuierlich ist, dass sie also das Jahr und das nächste und das übernächste Jahr auch noch wissen, dass sie bezahlt werden. Aber das ist, glaube ich, eine spezielle Schwierigkeit in Hessen. In anderen Bundesländern wird es besser gefördert.
Lassen Sie uns noch ein bisschen über 68 sprechen. Versetzen wir uns mal zurück. Sie haben jetzt bestimmt auch ganz viel gelesen. 50 Jahre 68. Was ist Ihnen dabei aufgefallen?
Ja, mir ist aufgefallen, dass sehr viele Veröffentlichungen über diese Zeit vorliegen. Dass aber, wenn ich sie durchgeblättert oder gelesen habe, ich immer wieder feststellen musste, es wurde geschrieben über die Universität, über die Neuorganisation der Universität, über die Stellung der Studierenden. Es wurde geschrieben über die Politik, aber es wurde nicht geschrieben über die Erziehung, die damals sich geändert hat, und die Kindergärten. Und das hängt auch damit zusammen, dass die Studierenden in dieser damaligen Zeit auch nicht gedacht haben oder darin ja nicht interessiert waren, sich für die Kinderladenbewegung zu interessieren. Das war nicht on. Da war man nicht interessiert dran. Man dachte, dass, naja, gut, die machen da ihre Kindergartenerziehung, aber das spielt für unsere wichtigen politischen Ziele und so weiter ja gar keine Rolle. Und ich glaube, dass in der damaligen Zeit von den damaligen Aktiven in der überwiegenden Zahl sie gar nicht wahrgenommen haben, was für eine revolutionäre Entwicklung da angestoßen wurde durch die Kinderladenbewegung. Dieses Bewusstsein, dass sich das so verändert hat, das Bewusstsein kam eigentlich erst nach und nach.
Ist das nicht auch Teil einer Demokratieerziehung?
Dem würde ich gerne zustimmen, dass das dazugehört. Aber das wurde so nicht wahrgenommen. Das wurde nicht als eine politische Aktivität oder als ein politisches Ziel wahrgenommen. Sondern, naja gut, das waren eben die Eltern oder die Mütter, die eben eine Betreuung brauchten und so. Dann machten die das da eben. Aber das hat nichts mit den hehren politischen Zielen zu tun, nach denen man strebte. Das war die damalige.
Ja, wir haben einen ehemaligen SPD-Bundeskanzler, der das als Gedöns abgetan hat. Als Gedöns schwirrt es immer noch in den Köpfen rum. Hat sich grundlegend was geändert oder ist es immer noch so ein bisschen unter dem Tisch? Ist nicht so wichtig?
Nein, das hat sich sehr geändert. Mhm. Das hat sich außerordentlich geändert. Es wird auch in der Politik oder in den Politikgesprächen, wenn Wahlen anstehen, wird es immer wieder neu betont und wird immer wieder für eine wichtige Sache thematisiert. Und das hat sich total geändert.
Allerdings sind die Gehälter der Erzieherin so miserabel, dass eine Frau davon alleine, so sie denn Kinder aufzieht, nicht leben kann.
Das ist leider immer noch so.
Ja, also Wichtigkeit macht sich ja auch daran fest, was wird bezahlt.
Was wird bezahlt? Was wird für? Ja, natürlich, das ist ja einer der wichtigen Punkte. Und natürlich wird dann immer gesagt, ach, wir können das nicht alles bezahlen, das geht nicht zu bezahlen und so weiter. Das stimmt sicherlich auch, dass das schwierig ist. Aber wenn man nun mal sagt, man will, dass Kinder erzogen werden für eine demokratische Gesellschaft, ihre Rechte dann auch später wahrnehmen können, dann muss man sie auch schon im frühen Alter ja fördern. Und das kostet.
Das kostet. Und wenn wir auf die Ausbildung gucken der Erzieherinnen und Erzieher, finden Sie die gut oder sagen Sie, nee, da muss grundlegend auch was geändert werden?
Schwierig zu sagen, weil ich in vielerlei Hinsicht sehe, wie sehr sich diese Ausbildung geändert hat, gebessert hat und dass viele eine sehr gute Ausbildung haben. Denken Sie zum Beispiel, dass es noch vor 1970 überhaupt keine Supervision gab. Es war noch nicht mal das Berufsbild geschaffen. Inzwischen wird überall eigentlich auch gefordert, dass Pädagogen auch eine Möglichkeit der Supervision bekommen müssen. Das sind alles viele, viele Teile, die sich geändert haben und die natürlich auch die Kosten erhöhen. Das ist völlig klar.
Aber das muss es uns wert sein.
Der Meinung bin ich.
Wilma Aden-Grossmann, wenn Geld keine Rolle spielen würde, was würden Sie sich anschaffen? Oder was würden Sie finanzieren?
Naja, natürlich würde ich die Schulen so finanzieren, dass sie Schulsozialarbeit bezahlen können. Das wäre also ein so ein wichtiger Punkt, der nötig ist. Und dasselbe gilt natürlich auch für die Kindergärten. Wenn ich zurückdenke, in den Kindergärten in den 60er Jahren war höchstens die Hälfte ausgebildet. Die andere Hälfte kam von irgendwoher. Und ich würde natürlich dafür sorgen wollen, dass diejenigen, die da arbeiten, auch wirklich adäquat ausgebildet werden. Nicht nur eine Fachschulausbildung haben, sondern eine richtig ordentliche Ausbildung, die ja heute möglich ist und die ja heute auch gemacht wird. Aber die Finanzierung ist meist unzureichend. Und da würde ich ansetzen, dass da die Finanzierung gut gemacht wird.
Worauf sind Sie stolz?
Worauf ich stolz bin? Ich freue mich, wenn ich gefragt werde, zu diesem oder jenem Thema mal was zu erklären und zu sagen, dass ich eingeladen werde. Das ist etwas, was mich wirklich unheimlich freut. Auch zum Beispiel heute hier eingeladen zu sein, ist etwas, was mich sehr freut. Darauf bin ich dann stolz.
Das ist schön. Wir spielen jetzt noch eine Musik, die Sie uns mitgebracht haben, nämlich von Claude Debussy, La Petite Nègre. Ein Klavierstück, komponiert 1909. Was gefällt Ihnen daran?
Na, mehrere Sachen gefallen mir dran. Es ist ein Stück aus amerikanischem Jazz entstanden. Daran appelliert es oder daran erkennt man es. Aber mich freut natürlich auch, denn ich spiele ja sehr gerne Klavier. Und dieses Stück habe ich auch immer gerne gespielt und freue mich nun, dass ich es jetzt höre von jemandem, der das ganz als Profi spielt.
Bevor wir jetzt Ihre Lieblingsmusik hören, sage ich danke, Wilma Aden-Grossmann, für dieses erhellende Gespräch, immer mit Blick auf die Kinder, die Bedürfnisse der Kinder. Es hat eine Zeit beleuchtet, die noch gar nicht so lange her ist, aber doch sehr folgenreich war. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seeger.
Thank you.